Lebendiger Gott und Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir in diesem Haus wieder zusammenkommen können, dass wir einander sehen können, ein Stück Gemeinschaft haben dürfen miteinander. Und vor allem wollen wir dir dafür danken, dass wir die Bibel aufschlagen dürfen und dass wir wissen, dass ein Heiliger Geist am Wirken ist. Und wir bitten dich für diesen Abend und für die vor uns liegende Zeit, dass du das Zusammensein segnest über der aufgeschlagenen Bibel unter der Wirkung deines guten Geistes. Du kennst uns, du weißt, was uns aktuell bewegt, was uns in den letzten Wochen und Monaten bewegt hat, und wir sehen uns nach Orientierung von dir. Wir brauchen Worte von dir für unseren inneren geistlichen Menschen, und wir wissen, dass du uns gerne versorgst, dass du gerne gibst und dass du auch in diesen Tagen das tun willst. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. So segne unseren Start. Wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Wir freuen uns, dass du in unserer Mitte bist, und preisen dich, unseren Gott. Amen.
Ja, dann grüß Gott an diesem Abend auch von meiner Seite her. Ich begrüße auch speziell die Leute, die vielleicht irgendwo via Zoom da mitschauen. Das kann ich nicht beurteilen oder auch nicht kontrollieren. Das ist ja immer so eine spannende Sache. Wenn hier jemand im Begriff ist, vom Sessel zu kippen oder das Hauptgedanken schwer auf die Brust fällt, dann kann ich immer noch die Stimme anheben und vielleicht noch eine kleine Einlage liefern. Aber zu Hause sehe ich nicht, wer jetzt ein Bierchen holt aus dem Kühlschrank und einen Kaffee sich noch einmal macht. Also trotzdem herzlich willkommen. Und ich muss leider auch dazu sagen, ich habe meine Katze nicht mitgebracht. Sie wird also heute nicht durchs Bild laufen. Eingeweihte wissen, wovon da die Rede ist, wie uns das einmal.
Ich könnte sie imitieren.
Nein, du.
Dicker Kater.
Ich wollte bei allem Respekt, du bist nicht so graziös wie unsere Mini. Ja, es tut mir leid. Also. Suchet der Stadt Bestes. Christliche Verantwortung oder Herausforderung in Politik und Gesellschaft. Also ich sage es gleich einmal vorneweg, das ist nicht mein Thema. Ich war auch nie in unserer oder irgendwo in einer Gemeinde, politischen Gemeinde, ehrenamtlich tätig. Und außerdem fühle ich mich so ganz leicht fehl am Platz hier. Was soll hier ein Ösi in deutschen Landen solche Themen verhandeln? Ich habe mir meine eigene Linie gesucht, die auch mit dem Rainer abgesprochen. Ich hoffe, es passt für euch da, aber für mich ist es ein bisschen eine strange Situation. Der Jeremia hier übrigens, den kennt ihr wahrscheinlich aus der Sixtinischen Kapelle. Das Zitat ist aus Jeremia 29, Vers 7, suchet der Stadt Bestes, und der Untertitel heute Abend wird sein, mit Weisheit und Barmherzigkeit. Und hier der Text. So spricht der Herr Zebot, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, der hin ich euch habe wegführen lassen, betet für sie zum Herrn, wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Nun, das Erste, wir tasten uns heran. Es gibt Texte und Worte in der Schrift, die sind so einprägsam und plastisch, dass sie leicht ein Eigenleben entwickeln, völlig unabhängig von dem Kontext, in dem das zuerst gesagt wurde. Also wenn wir lesen Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. In dem Kontext hat das mit Politik rein gar nichts zu tun. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und so weiter, das schon eher. Aber auch Worte wie die andere Wange hinhalten, da geht es nicht zuerst um Verfolgung von Seiten der Welt. Und bei widerstrebt nicht dem Übel geht es auch nicht um Rechtsprechung, dass die verboten wäre, oder wie manche gesagt haben, in der Bergpredigt steht, richtet nicht. Also wir brauchen ja gar keine Gerichte mehr in dieser Welt, denn in der Bergpredigt steht, ja, richtet nicht. Mit Eigenleben meine ich natürlich, dass man ein Wort verallgemeinert und jetzt alles Mögliche reinlegt und wenig Rücksicht nimmt auf den ursprünglichen Zusammenhang. Und unser Text Suche der Stadt Besses gehört meiner Auffassung nach sicher dazu. Ein Wort, das ein Eigenleben entwickelt hat. Es ist zuerst zu Israel im Exil gesagt. Und die Frage ist, wird dann daraus ein allgemein gültiges Prinzip für heute? Es ist in einer ganz bestimmten geschichtlichen Situation gesprochen. Wird daraus jetzt ein Prinzip, das überzeitlich gilt, unabhängig vom Kontext, was ursprünglich formuliert wurde? Denn so gehen wir mit dem Satz ja meistens um. Ist das eine Anweisung für heute, Aufforderung, verpflichtendes Gesetz für uns? Nun, das wäre so die Frage, die dahinter steht. Kurz zum Text selber, der ist nicht so schwierig. Gott ließ den Weggeführten durch den Propheten Jeremia sagen, dass sie sich auf einen langen Aufenthalt in Babel einrichten sollten. Sie sollten Häuser bauen und darin wohnen, sollten Gärten pflanzen, um während dieser Zeit versorgt zu sein. Das Leben würde in gewissem Sinn weitergehen wie gewohnt. Menschen sollten heiraten und Söhne und Töchter bekommen. Übrigens ganz interessant, wie oft in diesem kleinen Text das Kinderkriegen eine Rolle spielt. Kommt gleich zweimal da drin vor, dass ihr euch mehrt und so weiter. Also auch in einer aussichtslosen Situation das Ja zu Kindern und zu Nachwuchs. Aber wie gesagt, das Leben würde weitergehen wie gewohnt irgendwo, andere Umgebung. Aber hoffen, dass Babel vielleicht bald untergehen würde, wird keine gemacht. Sie sollen der Stadt Bestes suchen, auch Frieden und Wohlstand. Jeremia sagt sogar, dass sie für Babel beten sollen. Und die Propheten, die eine baldige Rückkehr nach Israel verkündigten, die werden als Lügenpropheten dargestellt. Und so ist die erste Frage ganz schlicht, ist das wirklich unsere Situation, dieses Wort? Wegführung in ein Exil, sicher, wir können immer sagen, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt. 1. Petrus 1, Vers 1 hat das. 1. Petrus 2, Vers 11 hat es auch. Und dass die Umgebung, in der wir leben und uns bewähren müssen, sicherlich auch tief heidnisch ist, nachchristlich. Aber ein Exil, in das wir gezwungen wurden, ist unsere Existenz in dieser Welt sicher nicht. Gleichzeitig, und das habe ich dann spannend gefunden, der Text hat schon eine besondere Spitze. Ein Hauch von Bergpredigt, würde ich sagen. Nämlich, dass man das Beste für den Feind wünschen und suchen soll. Aber das ist schon sehr nah an der Bergpredigt. Feindesliebe. Die lieben, die die heilige Stadt und ihren Tempel zerstört haben, Heiligtum mit Füßen getreten haben, die einem die Heimat genommen haben und die einem nun eine fremde Kultur und eine Lebensweise aufzwingen, die man nie wollte. Und die lieben, für die Gutes wünschen, für die beten. Ein Hauch von Bergpredigt mitten beim Jeremia. Das Zweite, was der Stadt Bestes ist, wird nicht groß erklärt, wir können es nur erahnen. Sicherlich keine Rache, denn immerhin waren die Babylonier ihre Feinde und Eroberer. Kein Aufruhr, kein Umbruch. Auch nicht denen, die Pest an den Hals wünschen, nicht subversiv sein, keine fünfte Kolonne bilden, keine Untergrundbewegung, nicht nach Umsturz trachten, nicht schaden. Dafür aber für Frieden und Wohlstand mit eintreten. Schließt für mich ein, nicht gefangen bleiben im Ressentiment, diesem Märtyrerkomplex ergeben, ach wir Armen, wir müssen immer Verfolgung leiden, aber sonst ist es ganz eindeutig, es wird nicht genau gesagt, was es ist, nur sucht der Stadt Bestes. Dritte dumme Frage. Stadt, was ist da eigentlich gemeint? Heimatstadt, unser Dorf, unser Gemeinwesen, Unser Staat, der sich ja gewaltig von allem unterscheidet, was in der Schrift vorliegt, unsere Obrigkeit, Regierung, Global City, unsere Kultur, Gesellschaft, Zivilisation oder doch die Welt. Und da geht es natürlich um die Reichweite unserer Verantwortung. Und da müssen wir vorsichtig sein, das kann so universal formuliert sein. Verantwortung für die Weltgemeinschaft übernehmen, dass wir dazu neigen, gleich das Handtuch zu werfen. Aber mal ganz ehrlich unter Brüdern gesagt, man muss wirklich einen an der Waffel haben, wenn man die Welt retten will. Das habe ich schon lange aufgegeben. Oder, das wäre die andere Sache, und das werden wir noch sehen am Ende, es gibt ein gutes Wirken auf Sichtweite. Und es gibt ein gutes Wirken auf Armeslinge, auch bei denen, die nicht zum Reich Gottes und zur Gemeinde gehören. Und dann noch eine nüchterne Sache, das Beste der Stadt, das macht die Welt sowieso auch schon. Da gibt es einen Haufen gutes Zeug auch in dieser Welt, auch in Deutschland, auch in Österreich, und ob wir uns da auch noch andienen müssen, was die herkömmliche Agenda angeht, oder wäre wieder die Frage, haben wir einen substanziell anderen Beitrag? Was das ist, muss sich noch zeigen. Ich sage noch dazu, und hier sollten wir nüchtern sein, täuschen wir uns in letzter Betrachtung nicht. Die Stadt Babel hat keine Zukunft. Im Vorläufigen können wir dienen, aus Liebe und Barmherzigkeit. Aber Babel war letzten Endes auch immer ein Fluch für Israel, für die Gemeinde, Verführung und Verfolgung in einem. Und das Beste wird für uns sein eines Tages, lesen Sie Offenbarung, wenn Babel endlich untergeht. Wenn das von der Bildfläche verschwindet, am Ende wird Babel nicht gedient. Und damit bin ich beim zweiten Gedankenkreisel. Wie ist denn jetzt der Welt oder der Stadt? Urbanisierung ist ja globalisiert und. Am besten gedient. Und meine erste Antwort heute: mit Weisheit und Barmherzigkeit. Wir vertiefen das morgen weiter, wenn es auch um die Verantwortung für Wahrheit geht. Das erste, Weisheit, und ich möchte unter Weisheit einfach verstehen, einen guten, umsichtigen Umgang mit allem, was unser Leben ausmacht. Dieses Erfassen von elementaren Lebenszusammenhängen. Weisheit ist unverzichtbar für das Überleben eines Volkes. Weisheit bewahrt unser Leben. Und was jetzt wirklich Weisheit ist, und ihr habt ja schon mal eine Bibelstunde oder irgend sowas gehalten, hier auch vor einiger Zeit, und ich deute hier nur ein paar Sachen aus der Systemanalyse an. Es gibt eine Wissenschaft, die sich dem verschrieben hat, herauszufinden, wie und warum ein System, zum Beispiel die Stadt, langfristig stabil und effizient funktioniert. Das ist so das, wo die Systemanalyse forscht. Welche Faktoren müssen da sein? Und wie müssen die in einer Beziehung zusammenstehen? Wie muss das Gleichgewicht beschaffen sein? Man hat herausgefunden, dass Faktoren, die schwach ausgeprägt sind, zu sogenannten Hemmfaktoren werden. Und das Tolle an der Geschichte ist, bei so einem System hat es dann am Ende keinen Sinn, die stärker ausgeprägten Faktoren, beim Fass hier zum Beispiel, diese Dauben da, noch weiter zu verlängern. Das Wasser steigt immer nur bis zur kürzesten Fassdaube. Hat keinen Sinn, mehr Geld irgendwo zuzuschießen. Nicht, wenn entscheidende Charakterfragen nicht geklärt sind. Das heißt, eine ganz wichtige Sache, es bringt überhaupt nichts, gut ausgeprägte Faktoren noch weiter zu verstärken. Man muss immer beim begrenzenden Faktor ansetzen. Das ist der Engpass, das ist der Hemmfaktor. Daran hängt es. Wenn da etwas schwach ausgeprägt ist, geht auch im Großen und Ganzen nichts weiter. Wenn Sie 5 linke und 7 rechte Schuhe haben, ja, man kann sich das Bild anschauen, ja, dann hat es keinen Sinn, noch 7 weitere linke, rechte Schuhe zu machen. Man hat immer nur 5 Paar. Wenn es 5 rechte und 7 linke, immer nur 5 Paar. Das heißt, können Sie mit x Sachen durchbuchstabieren. Wenn Sie einen Skirennläufer hernehmen, der eine Top-Ausrüstung hat, einen hervorragenden Trainer, er selber einen Charakterfehler hat, Hemmfaktor Moral, weil er trinkt heimlich, dann ist das der begrenzende Faktor und das lässt sich nicht ausgleichen. Und wie gesagt, man hat da viel geforscht und das genau auch angeschaut, auch nachgerechnet. Es geht immer um die Frage, welche Faktoren müssen da sein und wie ist das Gleichgewicht beschaffen, damit ein System funktionieren kann. Ich zeige es ein bisschen. Zunächst gibt es die materiellen Faktoren. Das ist hauptsächlich Bereich der Dinge. Verhältnis, das man zu den Dingen hat, ob sie ausreichend vorhanden sind, wie man mit den Dingen umgeht. Zu den materiellen Faktoren gehören die Ressourcen wie Boden, Fruchtbarkeit, Energie, auch Kapital, seit längerem auch schon der Faktor Umwelt. Man rechnet dazu auch Bildung, Information, Know-how, wie man Nachwuchs fördert, das ist ein Problem, wenn man genügend Ressourcen hat, aber zu dumm ist, sie vernünftig einzusetzen. Strukturen spielen dann eine Rolle, behäbig, bürokratisch, hierarchisch oder schlank, aufs Notwendige beschränkt oder keine Strukturen. Das ist ein Bereich. Und dann gibt es die immateriellen Faktoren, die den Lebensbereich betreffen. Und da ist ein Teilfaktor wieder das Verhältnis zu den Menschen, zu den Beziehungen. Also wie schaut denn das aus, ein guter Umgang miteinander? Wie gehen wir mit Menschen um, die eine andere Meinung vertreten oder einer anderen Kultur angehören? Was ist überhaupt eine andere Meinung? Was ist schon blanker Hass? Wir hatten in Österreich einen sehr prominenten Systemanalytiker, Johannes Mühlendorfer, der eben sehr viel geforscht hat in dieser Richtung. Und der hat ein Experiment starten können in einer Gemeinde mit jemandem, der ihm zugehört hat und das begriffen hat, worum es geht. Und der hat in seiner Gemeinde tatsächlich das hinbekommen, dieser Bürgermeister dann, der hat das hinbekommen, dass er mit seinem Gemeinderat beschlossen haben, wir haben hier 4 Fraktionen. Und normalerweise wären wir Spinnefeind. Wie wär's, wenn wir so zusammenarbeiten, dass das Beste für unser Gemeinwesen hier herauskommt? Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir einander nicht über den Tisch ziehen wollen, nicht intrigieren, nicht hinterm Rücken reden und, obwohl es da eben Schwarze gab und Rote gab und Grün und Blau gab es damals auch schon. Und es ist gelungen. Und diese Gemeinde ist zu einer Modellgemeinde geworden, Steinberg an der Steyr, und nicht ein paar andere haben sich noch angeschlossen. Dann haben gesagt, das bringt nichts, dieser Hickhack im Gemeinderat die ganze Zeit. Aber gewachsen, interessanterweise, ist es bei einem christlichen Wissenschaftler. Johannes Mühlendorfer war gläubiger, feiner, ausgesprochen lebendiger Christ, der gesagt hat, es gibt bestimmte Faktoren. Wenn wir wollen, dass unsere Gemeinwesen funktionieren, dann müssen wir diese Faktoren berücksichtigen. Und egal wie viel Materielles da ist, wenn es in den Beziehungen nicht klappt, in den verantwortlichen Gremien, dann wird man sich nur ein Tor nach dem anderen schießen. Ein paar Hemmfaktoren ein bisschen angezeigt. Verachtung der Frau. Es gibt ganz viele Kulturen mit Verachtung und Geringschätzung der Frau. Und diesen Kulturen entgeht übrigens auch unseren Gemeinden ein immenses Potenzial. Eine eigene Art von Intelligenz, ein eigener Kulturbeitrag, Emotionalität, Sensibilität, Behaustheit, die Fähigkeit, Heimat zu geben. Umgekehrt eine Kultur, die vermännlicht, geht früher oder später den Weg der Militarisierung. Und das ist immer ein Weg in die Selbstzerstörung. Klammer auf, reden über Gleichstellung ist noch lange nicht erreichte Gleichstellung. Und ich kriege jedes Jahr, glaube ich, im März irgendwann ist dieser Equal Pay Day und da gibt es immer die schönen Zahlen darüber, wie weit wir bei der gleichen Entlohnung der Frau für gleiche Arbeit immer noch entfernt sind. So, Klammer zu. Oder Hemmfaktor, Geringschätzung des Kindes. Kindeserziehung ist anstrengend, aufwendig, verlangt Verzicht und Opfer von den Eltern. Und ein Kind lernt auf diese Weise in der Familie Tugenden, ohne die keine Gesellschaft über längere Zeit hinweg existieren kann. Loyalität, Treue, Rücksichtnahme, Wertschätzung, Liebe, Barmherzigkeit, Selbstständigkeit, Bescheidenheit. Dass wir mit einer familienfeindlichen Kultur zum Teil auf eine selbstverschuldete Katastrophe zusteuern, das brauche ich wahrscheinlich nicht groß auszuführen. Allerdings sage ich ganz ehrlich, die demografische Situation ist mehr als bedrohlich und auch wenn manche das nicht gerne hören, wir haben ziemlich genauso viel Leben durch Abtreibung getötet, wie uns in Europa, in unseren Ländern, für eine ausgeglichene demografische Bilanz fehlen. Was wir eigentlich brauchen, ist eine Willkommenskultur für währendes Leben statt einer Kultur des Todes. Und eine Gesellschaft ohne Kinder, mit immer weniger Kindern, ist schlicht eine Gesellschaft ohne oder mit immer weniger Zukunft. Und Migranten werden das Problem nicht lösen. Von daher interessant, wie oft beim Jeremia in diesem kleinen Text, dass Kinder, Familie, Kinderkriegen betont wird. Er sagte, wenn ihr weiter gehen wollt und wenn es euch in 70 Jahren auch noch geben soll, dann seht zu. Ich weiß, Kinder sind anstrengend. Und Rabbi ist einmal gefragt worden, wann das Leben beginnt. Da haben sich ein evangelischer Theologe, auch ein katholischer, da zusammengesetzt mit dem Rabbi. Ja, Leben fängt an mit der Zeugung. Katholischer Theologe ist da klipp und klar. Evangelischer Theologe eiert wie immer und üblich herum. Rabbi hat gesagt, ich weiß genau, wann das Leben anfängt. Wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot. Doch, Kinder machen Mühe. Und, Klammer auf, es wird einem oft lange Zeit oder nur schlecht gelohnt. Weiß ich alles. Und trotzdem, es braucht dieses grundsätzliche Ja zum Kind, dem dann auch Taten folgen, sonst haben wir keine Zukunft. Hemmfaktor Moral, seine ältere Studie, kann ich gerne dazu sagen, deswegen ist sie trotzdem richtig gewesen. Schon im Jahr 1934 legte ein Dr. Unwin eine große Studie vor zum Thema Sex and Culture. Und er sagt, ich habe eigentlich unvoreingenommen Kulturen studiert. Ich habe kein bestimmtes Ziel im Auge gehabt. keine Ahnung auch, wohin meine Ergebnisse mich führen werden. Ich wollte einfach eine These untersuchen. Und die These war, dass zwischen dem Zivilisationsgrad und sexueller Selbstbeherrschung ein Zusammenhang besteht. Und dann hat er 80 vorindustrielle Kulturen untersucht, 16 zivilisierte. Das Ergebnis war, dass die kulturelle Energie einer Gesellschaft, Kunst, Wissenschaft, Technik, mit zunehmender Beherrschung der sexuellen Energie steigt. Und bei seinen Studien hat er entdeckt, dass in bestimmten Kulturen, die einen Höchststand an kultureller Energie aufwiesen, die Möglichkeit sexueller Betätigung durch absolute Monogamie auf ein Minimum beschränkt waren. Und dass in all diesen Fällen die daraus entstandene zwangsweise Enthaltsamkeit ein hohes Maß an gesellschaftlicher Energie hervorbrachte. Diejenige Gruppe in einer Gesellschaft oder Kultur, die am enthaltsamsten lebte, brachte die größte Energie zustande und bereicherte infolgedessen ihre Umwelt. Sagen Sie jetzt nicht, ich habe gerade gesagt, man soll Kinder kriegen, gell? Und enthaltsam leben. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt da ein paar Statistiken machen müssen. Umgekehrt hat sich gezeigt, dass die kulturelle Energie einer Gesellschaft bei einer Abweichung von der Monogamie abnahm. Der Lebenszyklus der Kulturen verläuft nach dieser Studie bei allen ähnlich. Zu Beginn bestimmt ein strenger Regelkatalog das sexuelle Verhalten. Am Ende stand die Forderung nach absoluter sexueller Freiheit für den Einzelnen. Und Unwin beschreibt in seiner Studie, dass jede Gesellschaft, die ihren Bürgern sexuelle Freizügigkeit gewährte, sehr bald unterging. Es gab keine einzige Ausnahme. Das heißt nichts anderes als, wenn wir uns nur noch ausleben wollen, werden wir absterben. Oder wie es Millendorf einmal spitz gesagt hat, sexuelle Freizügigkeit führt zu kollektiver Verblödung. Das hat einfach damit zu tun, dass bei sexueller Freizügigkeit nur ein Teil des Gehirns wirklich beschäftigt ist. Die linke Gehirnhälfte, die fürs Teil, nicht fürs Ganze, für das Kurzfristige, den schnellen Genuss, nicht für die langfristigen Folgen, die nur für den schnellen Genuss denkt und plant und analysiert. Übrigens Ähnliches würden wir heute sagen in der Digital Society, wo wir das gleiche Problem haben. Wenn man Digitalität schlecht nutzt, dann kriegt man einen Trend hin zu digitaler Demenz. Auch bei den digitalen Medien wird das Gehirn nur einseitig beansprucht und Bereiche, die nicht gefordert werden, verkümmern regelmäßig, so wie ein Muskel, den man nicht nutzt. Der erschlafft dann. Übrigens, Freud hat solche Zusammenhänge auch schon gebracht. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Triebbeherrschung und Kulturblüte. Er sprach von Sublimation, das Umlenken sexueller Energie in geistige und schöpferische Kräfte. Nächster Faktor, der eine Rolle spielt, Verhältnis zum Sinn. Es geht um ein Gleichgewicht in den Beziehungen, den Sachen und zu elementaren Fragen der Sinngebung. Kurz, was man die Frage nach Gott nennt. Ohne Sinn macht alles andere auch keinen Sinn. Oder wie Nietzsche das einmal gesagt hat, wer ein Warum hat, erträgt auch jedes Wie. Frankl, der Begründer der Logotherapie in Österreich, hatte auch dieses Lebensmotto. Als Begründer der Logotherapie hat er sich sehr gründlich mit der noogenen Neurose auseinandergesetzt, also dem Leiden am sinnlosen Leben. Und er sagt, solche Menschen, die führen ein provisorisches Dasein, leben von der Hand in den Mund, von einer Gelegenheit zur nächsten, aber es ist nichts, wo sie sagen könnten, dafür bin ich da, dazu, das weiß ich, darum gibt es mich. Das ist der Sinn meines Daseins, meiner Existenz. Klammer auf, Frankl hat nie gesagt, was der Sinn des Lebens sein soll. Sage, das muss jeder selber für sich rausgehen. Aber dass es gebraucht wird, ist schon klar. Interessant ist, dass etwas in dieser Art auch im Neuen Testament zu finden ist. Matthäus 23, Vers 23. Da wirft Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten vor, das Wichtigste im Gesetz lasst ihr beiseite. Das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dafür beschäftigt ihr euch mit Kleinkram, verzehntet Minze, Dill und Kümmel. Und das ist angewachsen und hat euch entsprechend steril gemacht. Aber es braucht Recht, Barmherzigkeit und den Glauben. Recht, auch hier das Verhältnis zu den Menschen, auch rechnenden Dingen. Barmherzigkeit spricht ebenfalls das Verhältnis zu Menschen an, Glaube das Verhältnis zu Gott. Und dann hat Millendorfer noch eine Sache auch dargestellt und nachgerechnet, wenn man sich anschaut, welche Länder am langfristigsten nachhaltig, effizient und stabil waren, dann waren es zunächst an erster Stelle die Länder, die zum protestantisch-reformierten Kulturkreis gehörten. Zweiter Stelle lagen Länder, die katholisch geprägt waren, orthodox. Überhaupt nicht stabil waren rein materialistische Kulturen, am wenigsten die animistischen Kulturen. Man kann diese Dinge übrigens auch wunderschön in der Entwicklungshilfe verwenden. Auch da geht es einfach ganz schlicht darum. Es geht ganz schlicht darum, dass auch in der Entwicklungshilfe oder in der Mission, wobei das eigentlich zusammengehen müsste für uns aus christlicher Sicht, dass da dieses Gleichgewicht ist. Natürlich muss ich den Leuten zuerst einmal zu essen geben und ihnen sauberes Trinkwasser besorgen. Und dann am Bildungsniveau mit ihnen arbeiten. Und dann als nächstes auch klar machen, dass es bestimmte Arten der Beziehungen der Stämme untereinander nur desaströs und zerstörerisch sind. Und ich muss ihnen auch eine Sinnfindung ermöglichen. Transzendent begründet. Auch da spielt es eine Rolle. Zweiter Punkt, in dem Barmherzigkeit interessant. Biblische Begründung liegt auf der Hand. Gott ist der Gott des Erbarmens. Er erlöst aus Versklavung, befreit von Fesseln, führt in die Freiheit, physisch und geistlich. Erleben wir beim Exodus. Jesaja 58, ein langer Abschnitt. Wenn man den einmal liest, schläft man schlechter. Brich dem Hungrigen dein Brot. Ebenfalls Jesaja 1, Vers 17, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen, Recht führt der Witwe Sache. Bei den Propheten findet sich verstörend viel Sozialkritik und auch der Dienst Jesu ist ganz klipp und klar Verkündigung des Evangeliums und Diakonie. Er hat gepredigt und geheilt, Seelsorge getrieben und Hungernde gespeist und hat sich dem in Not nicht verweigert. Den Armen gilt seine besondere Zuwendung. Brauchen wir nur mal ins Lukas-Evangelium hineinschauen und man würde entdecken, Lukas 4, die Verse 18 und 19, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen, Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und das darf man nicht einfach nur aufs Geistliche umlegen und reduzieren. In Lukas 6, 20 bis 21, selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, ihr sollt satt werden, selig so seid ihr, die ihr arm seid, ihr sollt reich werden. Beides hat er da drinnen. Und wer diese Frage vorschnell vergeistlicht, verfehlt die Aussage. Jesus sagt ja nicht, dass Armut selig macht. oder der Hunger. Aber dass die Armen und Hungernden selig werden, Seligkeit wird denen zugesprochen, bei denen man es am wenigsten erwartet. Natürlich meint Armut auch immer Mangel an geistlichem Leben. Aber viele Male gilt seine Zuwendung, sein Mitgefühl zunächst einfach den Kranken, den Hungernden, den Schwachen, den Kindern, den Außenseitern, den Witwen. Für ihn ist der Mensch eine Ganzheit. Und dann gehört natürlich zur Ganzheit das Heil der Seele und das Wohl des Leibes. Jesus hat immer beidem gedient. In der ersten Gemeinde setzt sich diese Bewegung dann geradlinig fort. Apostelgeschichte beschreibt im 6. Kapitel die Einführung der Diakonie. Zahl der Apostel ist groß, Dienst an ihnen nimmt den Anspruch bereits so viel Zeit weg, dass die Gefahr besteht, dass die Verkündigung des Wortes auf der Strecke bleibt. Und so setzt man diese 7 Armenpfleger ein. Und die 7 sind nicht zufällig 7. Sie stehen für den Dienst Gottes durch die Gemeinde Jesu zu aller Zeit und an allen Orten. Und Ähnliches dann im Johannesbrief, 1. Johannes 3, 17 bis 18. Wenn jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben, schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Ganz ähnlich, langer Text im Jakobusbrief, wo auch gesagt wird, Gott hat die Armen erwählt. Und dann ist natürlich die schöne Sache, dass durch diese Akzentsetzung in der Schrift die Barmherzigkeit, das Mitgefühl, das Mitleiden nicht vorübergehen, denkt an barmherzigen Samariter, dass dadurch dann eine ganze Kulturgeschichte der Barmherzigkeit ausgelöst wurde. Es gibt ein schönes Buch von Karl-Heinz Vonhoff, Geschichte der Barmherzigkeit. Ich habe das einmal digitalisieren lassen. Ich denke, es könnte in Ordnung sein, wenn es jemand will, kann es gerne auch haben. Es ist atemberaubend, was durch das Evangelium an Barmherzigkeit in diese Welt hineingekommen ist. Ein paar Kostproben ganz schlicht und einfach. Die Stellung der Frau hat sich durchs Evangelium verändert. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das war ein revolutionärer Satz, den man so in der griechisch-römischen Antike nicht kannte. Sicher kann man noch nicht von Frauenbefreiung im heutigen Sinn oder Wahlrecht sprechen, aber dass die Frau nicht länger ein Mensch zweiter Klasse war, das beginnt mit dem Neuen Testament. Der Wert des Kindes. Die Christen der ersten Jahrhunderte haben Schluss gemacht mit den Kinderaussetzungen. Sparta, habt ihr in Geschichte irgendwann mal gelernt, ne? Missgebildetes, schwächliches, kränkliches, nicht willkommenes wurde einfach ausgesetzt. Weg damit. Im Römischen Reich hat der Vater die Patria Potestas Vitae Necisque. In Rom weiß man von 70, in Ephesus von 30 Aussetzungsplätzen. Und die Kinder, die dann von Kindesräubern gefunden wurden, wenn sie nicht schon unterkühlt oder verhungert oder verdurstet waren, diese Kinder wurden dann genommen. Knaben wurden Gladiatoren oder Sklaven auf Galeeren, die Mädchen landeten in den Schenken oder in den Bordellen. Christen haben damals begonnen, einen Wettlauf der Barmherzigkeit. Finden wir sie zuerst, dann steht ihnen ein menschenwürdiges Dasein bevor. Behinderte bekamen einen Platz und stellten nicht nur eine Kuriosität dar im Zirkus, die im Zirkus auftreten durfte. Die ersten Krankenhäuser und Entbindungskliniken, christliche Erfindungen, Armenfürsorge und Armenspeisungen. Basilius der Große verschenkte während einer großen Hungersnot sein nicht unerhebliches Vermögen einfach an die Armen, baute Krankenhäuser, veranlasste eben Armenspeisungen und die karitativen Einrichtungen Caesareas galten damals als Weltwunder. Er gründete auch Klöster und befahl den Mönchen, nicht nur weltvergessen an sich selber zu denken, sie sollten arbeiten und nützlich für die Allgemeinheit sein, neben Beten und dem Studium der Bibel. Gefangenenseelsorge wurde von Christen erfunden. Antonius von Kämmern hat die Leute in den Gefängnissen besucht und nachgeschaut, wem was fehlte. Man muss wissen, die Gefängnisse damals waren ein bisschen anders als unsere heute. Ich ätze da gar nicht rum, aber die Gefängnisse damals, das hat einfach bedeutet, wenn du niemanden hattest, der dich versorgt hat, bist du verdurstet, verhungert, erfroren und sonst irgendwie verrottet. Darum steht im Hebräerbrief dieser kleine Hinweis drinnen, dass ihr bereit wart, die Gefangenen zu besuchen, weil es die eben schwer hatten. Abschaffung der Sklaverei gewinnt im Neuen Testament erste Konturen, auch wenn es später noch lange gedauert hat. Und natürlich eine eigene Geschichte wäre die Geschichte von Zyprian von Karthago. Ich weiß, es gab auch ganz andere Kräfte und Mächte und zerstörerische Mächte auch in dieser Kirche. Brauche ich jetzt nicht aufzählen, von den Hexenprozessen angefangen. Aber die Wende, die unser Abendland verändert hat und eine Kultur der Barmherzigkeit implementiert hat, diese Wende, die ist von Christen ausgegangen. Und ich glaube, es war der Basilius, der auch bei seinen Abendspeisungen dann in den großen Refektorien, wo dann so ein paar tausend Leute auch gleich zusammengesessen sind irgendwie, der da auch noch Bibel vorgelesen und ausgelegt hat. Während die da ihre Suppe gekriegt haben, hat er gepredigt. Dienst mit beiden Händen. Letztes, ihr schafft das, ich auch.
Wir haben ja einen längeren Vorsprung.
Sieben Werke der Barmherzigkeit. Nee, letzter Gedanke. Der Stadt Bestes, ja. Oder was mir vor die Füße gelegt ist. Große Szenarien haben etwas Entmutigendes an sich. Das gilt für den Missionsauftrag genauso wie für die soziale Frage weltweit. Auch hier oder, weiß ich, Karlsruhe. Einer der stärksten, gefährlichsten Hemmfaktoren ist Verzagtheit. Ermutigung kommt nicht aus weltweiten Szenarien. Da bin ich am Ende nur geplättet. Große Szenarien machen mutlos und verzagt. Es ist schon schwer genug, die Österreicher mit dem Evangelium zu erreichen. Sind wir auch schon fast 9 Millionen. Und wir reden nicht über die 300.000 oder wie viele Kinder täglich zur Weltbevölkerung hinzukommen. Und wir haben noch nicht geredet über die 80 bis 100 Millionen Straßenkinder, 70 bis 80 Millionen Flüchtlinge. Und bei diesen Zahlen, da kriegst du ja einen Krampf im Hirn. Wenn man sich das alles ans Herz gehen lassen müsste, dann würde man sehr bald herzkrank sein, physisch und seelisch. Frage ist einfach. Stecken wir zurück? Befinden uns auf einem ungeordneten Rückzug in den sprichwörtlichen Komfortzone, wo wir den Segen konsumieren und nichts davon rausrücken? Oder fragen wir anders? Und die Frage ist ganz einfach, wo ist denn das Stück Welt, für das wir uns stark machen lassen, wie ich es am Anfang angedeutet habe? Wo ist das Stück Welt, und die Welt ist ja für jeden von uns nur portioniert genießbar und verkraftbar, wo ist das, was auf Armeslänge und auf Sichtweite möglich ist für mich, für das ich beten kann, geben kann, eintreten kann? Noch hingehen, wenn Gott einen schickt. Wo ist der Teil der Welt, den ich versorgen kann, der ein Teil des Ganzen ist? Oder anders gesagt, Nur weil ich nicht alles verändern und alle retten kann, kann ich nicht die auch noch verloren gehen lassen, denen ich sehr wohl helfen könnte. Drum die Sache ganz schlicht, raus aus der Heckenlaube. Raus aus der Komfortzone, Gott wieder hören, der immer noch an die Enden der Erde unterwegs ist. Nein, wir werden keine Weltreiche mehr bauen, aber wir werden Einzelne retten und aus den Einzelnen werden dann doch wieder irgendwo die Vielen. Und ohne da jetzt groß angeben zu wollen, weil man kann sich ohne weiteres in bestehende Projekte einreihen. Vielleicht kann man selber nicht mehr gehen, aber alle können geben und beten und in irgendeiner Form mithelfen und mitbeteiligt sein. Ich diskutiere mit Christen auch nicht mehr über den Zehnten. Das halte ich für das Minimum. Und es gibt auch genügend finanzielle, saubere und sinnvolle Projekte mit durchschaubarer Finanzgebarung. Und wie gesagt, nicht, weil ich groß von mir reden möchte, aber ich habe meine Patenkinder. Nicht zu knapp in Indien. Und als wir in Linz gewesen sind, als in Jugendarbeit, da habe ich gesagt, by the way, wir haben eine Wohnung, die ist groß genug, da ist immer auch ein kleiner Raum, wo wir gerne jemanden aufnehmen, der unter die Penner zu rein ist oder unter die Sandler. Kann sein, der riecht ein bisschen streng, ja, und wir hatten 5 im Laufe der Zeit, 3 davon sind gläubig geworden. Finde ich doch schön. Wir haben am Schluss viel Hilfe im Sudan gemacht, Hungerhilfe, aber auch viel evangelistische Arbeit. Jetzt sind wir wieder mit einer Frau zusammen und helfen ihr auch so ein bisschen, die sich um Frauen kümmert, die emotional einfach vernachlässigt werden, weil der Mann schlägt oder trinkt oder einfach verschwunden ist. Und wir haben in einer Stadt, die angeblich kein asozialen Problem hat, so haben sie immer noch, ich nenne jetzt den Namen der Stadt nicht, aber haben in dieser Stadt, die angeblich kein asozialen Problem hat, weil ja alles sozialistisch wohl regiert ist. Da hat eine Arbeit begonnen, wo wir auch mit unterstützen, Westbahnhoffnung, und da kommen sie alle zusammen, Migranten, Flüchtlinge, Down and Outs, und dann wird ihnen weitergeholfen. Und es sind immer wieder welche, die zum Glauben finden und deren Leben sich stabilisiert. Alles das darf man tun, da darf man Teil davon sein, kann man sich einklinken. Also mitmachen, eigenen Lebensstil überprüfen, muss ich jetzt nicht groß drüber reden, und letztes, bei all diesen Dingen, olympisches Prinzip, nicht vergessen, dabei sein, ist alles. Mit eingeklinkt, mit eingeschaltet, sich nicht verschließen, sondern öffnen oder dort mithelfen, wo andere sich geöffnet haben und. Ich muss das jetzt nicht kasuistisch durchdeklinieren, aber es gibt genügend, was tatsächlich gebraucht wird. Und dabei sein ist alles, egal wie. Und immer dienen mit den beiden Händen Christi. Die eine Hand, die das Brot bricht, das Brot des Lebens. Und die andere Hand, die das Brot für den Magen austeilt. Jesus hat immer beides gemacht. Als die große Menge da war, hielt er ihnen zuerst eine lange Predigt. Und dann gab es eine kräftige Jause. Nachzulesen irgendwo, Markus ab 34 und so. Ich möchte Sie lassen, die Hände falten und beten. Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir eine Berufung haben, die deinen Anliegen, deinem Herzen ganz entspricht. Du kannst, willst und bist nicht gleichgültig. Du bist ein Gott, der leidet, der mitleidet. Und wenn wir dir ähnlich werden, dann wird auch unser Herz von Barmherzigkeit erfüllt werden. Und wenn wir dir ähnlich werden durch deinen Sohn, dann werden wir auch einen Geist bekommen, der erfüllt ist von deiner Weisheit, damit wir genau wissen, wo wir ansetzen dürfen, was zu tun ist, was gefördert gehört. Und dann können wir der Stadt Besseres suchen. Aber Herr, das Beste bist immer du selbst. Das Beste, was sie zu geben haben, bist du. Das Beste, was sie zu sagen haben, ist deine Wahrheit, und dafür danke ich dir. Amen.